Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Da sind wir wieder. Tiki-Taka ist auch im Jahr 2022 angekommen. Dazu erstmal Feliz Año Nuevo an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vor allem an unsere Patreons und na klar auch an dich, lieber Alex. Wie sagt man in Franken? Gesundes Neues?
Gesundes Neues, servus. Mit, schön mit X vorne übrigens, ne? Gesundes Neues.
Ja. Baskisch fast schon.
Ja, tatsächlich, ja. Also frohes neues Jahr an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, an alle Patreons und alle Supporter, auch an dich. Wir sind voll motiviert. Die riesige Weihnachtspause, die was eine Woche war, wenn überhaupt, ist vorbei.
Wurde am Silvestertag schon wieder gespielt.
Genau, und es geht Schlag auf Schlag, nicht nur bei Tiki-Taka, sondern erst recht in La Liga. Gestern Spieltag rum, morgen, übermorgen schon wieder Copa, dann wieder Liga.
Super Copa.
Durchatmen ist nicht, ne?
Ne, geht gleich gut los im Januar, auch bei uns natürlich in unserer ersten Folge des Jahres. Wir wollen heute natürlich erstmal noch ein bisschen schauen, was so passiert ist am Wochenende, bisschen auch da rückschauen auf die Hinrunde, wer sich da gut geschlagen hat, wer nicht so, und am Ende der Folge auch ein bisschen drüber reden, Team der Hinrunde zusammenstellen, wer so der beste Neuzugang war. Absteiger hat man ja schon mehr oder weniger in der letzten Folge behandelt, das machen wir dann nur noch mal kurz, aber ja, da soll es heute so ein bisschen geben, aber schauen mal aufs Jahr 2022, was hast du so an Vorsätzen? Du spielst wieder Fußball, oder?
So. Ach so, ich persönlich meinst du? Ja, persönlich. Der Vorsatz bei Barca ist natürlich die Champions League erreichen, aber wenn es um mich persönlich geht, ja, ich habe mit dem Fußball mal wieder angefangen, jetzt in der Halle viel gespielt, im Dezember quasi. Man muss auch mal sein, ne? Ja. Hier, also einfach ein bisschen den Kopf frei kriegen, ein bisschen kicken, vor lauter Arbeitswahnsinn, den wir ja täglich haben, ist das gar nicht so schlecht. Du wirst dich ja auch ablenken, aber in anderer Form, nämlich mit einem Kind, ne? Ja, bei dir ist Nachwuchs, also auch das sorgt für Ablenkung.
Ablenkung, ja. Also, da brauche ich dann Ablenkung vielleicht vom Kind, vielleicht vom Windeln wechseln. 16.01. ist ja Termin, also noch ein bisschen Zeit, aber er kann ja jederzeit jetzt kommen. Mal gucken, ob ich das Supercoppa-Finale dann überhaupt erleben kann, wenn ich da irgendwie 3 Tage im Elternzimmer bin ohne Empfang. Aber ja, es wird auf jeden Fall ein aufregendes.
Es wird aufregend, ja. Vor allem einfach ein bisschen in den Kopf freikriegen. Auf die eine oder andere Art und Weise ist es schon wichtig, denn das Pensum ist ja krass, ne? Bei Barca, bei Real, in La Liga, Schlag auf Schlag heißt, wir arbeiten viel zu viel, wenn man ehrlich ist. Und von daher sucht man sich seinen Eskapismus auf die Art und Weise, wie man sie eben findet. Ich beim Fußball, du beim Nachwuchs oder beim Iskender-Essen. Gefühlt alle 3 Tage gehst du dahin. Ja?
Naja, in dem Jahr ist jetzt ein guter Schnitt. Irgendwie 3. Tag einmal Iskender schon. Mal gucken, ob ich das aufrechterhalten kann. Aber ja, ich bin da schon auch ein bisschen neidisch auf dich. So ein bisschen kicken nebenbei wäre schon ganz gut, aber ist bei mir zeitlich einfach nicht drin. Ich will ja auch dann mal irgendwie, meine Playstation darf ja auch nicht vernachlässigt werden. Und
ja, die wird gucken, halt, die wird halt bei mir vernachlässigt. Ich glaube, ich habe 4 Monate kein Playstation mehr gespielt. Also ohne Witz jetzt, kein Spaß. Also,
ouch.
Ja. Dafür wird halt genetflixt am Abend, ne? Als Eskapismus, wenn du hier deine Spiele platinierst, deine Trophäen sammelst und jagst.
Factor 6 habe ich fast durch, jetzt fast geschafft.
Ja. Ich habe, bei Netflix, was habe ich zuletzt geschaut? Schon wieder vergessen, ich schaue viel zu viel. Ja. Also ja, sinnliche Weihnachtspause mit ein bisschen Chillen und Netflix vorbei.
Netflix und Chill, aha.
Ja, okay.
Also, neue Folge. Wir müssen auch da 2 neue Patreons begrüßen. Das ist einmal der Kevin, der ist natürlich Madridista, wie er uns geschrieben hat. Aber dann gibt's noch den Alex, oder er schreibt sich selbst, nennt sich selbst Alejandro, cooler Name. Er ist, wie sagt man, Kühle. Und er hat uns geschrieben, dass er Tiki-Taka über Barca-Welt kennt. Und ich zitiere mal, Tiki-Taka war mein erster Podcast und wird somit auch der erste, den ich unterstütze. Was mir am besten gefällt, sind die Analysen über die ganze Liga und andere Vereine, abseits von den Branchengrößen Barca und Real. Und auch wenn es um die beiden geht, wird die Clubbrille mal beiseite gelegt und ganz neutral über die aktuelle Lage berichtet. Genauso wird die Rivalität für eine Stunde vergessen und ein Madridista spricht ganz besonnen mit einem Kühler. Auf die gelegentlichen Seitenhiebe freue ich mich trotzdem. Ja, das ist doch Tiki-Taka ganz gut zusammengefasst, oder?
Das klingt, als hättest du hier die Rezension in Auftrag gegeben, ne?
Nee, ich bin nicht Alejandro.
Hat das was gekostet?
Nee, das hat er freiwillig geschrieben.
Glaube ich dir das mal. Nee, ich kannte das auch gar nicht. Ich habe es nicht mitbekommen, die Nachricht. Von daher bin ich sehr positiv überrascht. Freue mich natürlich sehr über das Lob. Und ist auch schön zusammengefasst, denn das war ja mehr oder weniger das Ziel quasi vor Gründung dieses Podcasts, ne? Eineinhalb Jahren, zwei Jahre recht. Mm. Die Zeit vergeht im Fluge. Ne? Wie viele Folgen sind es? 120?
Herbst 19. Jetzt 120. Folge und im Herbst 19 sind wir gestartet.
Genau, also das war ja im Endeffekt mehr oder weniger so, ne? Der Plan, ein bisschen, klar, hier und da mal sticheln, aber auch die Brille mal ablegen, auch wenn es natürlich nicht immer möglich ist, auch mal über La Liga zu sprechen, auch mal über Levante, Getafe etc. Ja. Aber natürlich auch Barca Real beleuchten. Also von daher sehr schönes Lob, freut mich wirklich persönlich sehr. Finde ich sehr, sehr geil. Also danke dafür. Und wir versuchen das Ganze auch im neuen Jahr quasi so gut es geht umzusetzen.
Genau, wir versuchen natürlich auch immer mal noch Fragen mit reinzuwerfen. Heute kam vom Lerndern, vom Jonas was beim Barca-Blog später. Wir legen aber mal los mit, vielleicht ist die Überraschung des Spieltags war bestimmt, dass ja die beste Offensive der Liga an der schwächsten Offensive der Liga scheitert. Das war ein Spiel der Gegensätze. Real Madrid hat so mit die wenigsten Fouls in der Liga, Getafe natürlich mit die meisten, Getafe auch den wenigsten Ballbesitz in der Liga mit Real Madrid mit den meisten. Ja, und trotzdem irgendwie gab es da die Überraschung im Coliseum. Der Tabellenführer nicht gestürzt, weil er ist ja noch auf der 1, aber Getafe da auf einmal einen sensationellen Erfolg fast schon gelandet, auch wenn sie vielleicht nicht viel dafür können, weil ich sag mal, ohne den Militao kompletten Aussetzer katastrophal wäre das Spiel dann eben 0-0 ausgegangen, oder?
Ja, absolut, da im Tiefschlaf Militao, noch im Neujahrsschlummern, irgendwie, keine Ahnung, ich fand's, Ancelotti hat's sehr schön zusammengefasst, ne, wir waren noch im Urlaub.
Genau,
so, in den Ferien. Oder wir waren noch so im Ferienurlaubsmodus, besser kann man sich zusammenfassen. Ich habe tatsächlich so einen müden Auftritt erwartet, nur ich hätte halt gedacht, dieses eine Tor mehr schießt halt Real statt Getafe, aber vom Spiel her, es war genauso ereignislos, wie man es erwarten konnte, aufgrund des Spieldatums. Ne? Am 2. Januar war ja klar, dass da nicht Vollgas gespielt wird, dann um 14 Uhr auch noch. Mhm. Ich habe auch immer das Gefühl, die Spanier spielen um die Uhrzeit gar nicht gern Fußball. Also das sind dann immer müde Auftritte, so die Mittagsmüdigkeit. Und die
Kroos macht dann normal sein Mittagsschläfchen,
da genau, muss er spielen. Genau, so ungefähr, ja. Und dementsprechend war ich vom Auftritt überhaupt nicht überrascht. Also von beiden Mannschaften, dass es wenig Torchancen gibt, wenig Zug im Spiel ist, wenig Vollgas gegeben wird. Aber ich dachte halt, ja, dieses eine Tor mehr wird halt dann der Benzema mal wieder erzielen und eben nicht Enes Ünal. Aber ja, wenn dich Militao so einlädt, dann kannst du ja den gar nicht vergeben. Ja. Dann schönes nachträgliches Weihnachts- oder Silvestergeschenk da gegeben. Und dann fiel Real einfach nichts mehr ein, weil sie wirklich komplett im Urlaubsmodus, im Schlendrian-Modus, im wird schon irgendwie Modus. Mhm. Und es geht halt nicht immer gut, wenn eine Mannschaft auch einen guten Lauf hat, denn das ist ja bei Getafe der Fall. Ich glaube, die sind jetzt 6 Spiele ungeschlagen unter dem neuen Coach, Kike Sanchez-Flores, und ich glaube in 5 davon zu 0, irgendwie sowas. Ne? Also richtig krasse Zahlen für die Mannschaft.
So. In etwa. Also unter Mitchell, der Saisonstart war natürlich komplett verpatzt. 8 Spiele, nur 1 Punkt geholt, ich glaube im letzten Spiel. Und dann hat jetzt Kike Sanchez-Flores übernommen und da gab es jetzt aus 11 Spielen 17 Punkte. Das ist in der Tabelle, seitdem QSF übernommen hat, ist Getafe auf Platz 5. Also das absolut beachtlich. Auswärts warten sie immer noch auf ihren ersten Sieg, aber dafür mittlerweile zu Hause irgendwie eine Macht. Jetzt mit der Fünferkette, es war einfach kein Vorbeikommen. Real Madrid hatte 14 Abschlüsse insgesamt nur. Ist jetzt auch nicht so viel. Die größten Chancen waren da irgendwie so diese Volley-Abnahmen von Modric, Fernschuss, Casemiro, auch Kroos nochmal. Und das war es eigentlich. Also die ganz große Gefahr hat da gefehlt. Wie Ancelotti gesagt hat, die Mannschaft noch in Ferien. War nicht gut, aber es kursiert da ein bisschen im Web wieder so ein berühmtes Meme, was es schon häufiger gab, von wegen Real Madrid ist so ein bisschen der Robin Hood der Liga. Sprich, man nimmt den großen Teams, den reichen Teams die Punkte ab. Ja, war jetzt im Dezember erst Sevilla, Atletico, auch Real Sociedad davor, Betis, Bilbao zweimal geschlagen, Clásico natürlich. Da gibt es die Punkte, aber dann gegen wen haben sie schon gepatzt? Gegen Cádiz, gegen Getafe, Espanyol, Osasuna, Levante. Da den Arm wird's gegeben. Also ist schon immer irgendwie fast ein bisschen typisch, kurios, aber ich kann damit leben, solange man irgendwie gegen die Großen halt besteht und auch den direkten Vergleich für sich entscheidet.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen typisch, weil dieses, wie nennt man es, ihnen fehlt so ein bisschen, glaube ich, die Motivation gegen diese kleinen Teams. Ja, das haben wir in dem Podcast schon 100-mal thematisiert, aber vor allem in der letzten Saison, dass wenn sie wirklich mittags in Getafe und das macht man schon mit 70% so ein bisschen im Vorbeigehen oder eben gegen Cádiz zu Hause, wo sie wissen, ja, das werden wir schon gewinnen, da müssen wir nicht so Vollgas geben, irgendwann machen wir das eine oder das zweite Tor, aber es klappt halt eben nicht immer, vor allem wenn die Mannschaften richtig gut verteidigen und das können die Spanier in dieser Saison oder seit 3 Jahren im Endeffekt. Also wenn sich da eine Mannschaft wirklich einigelt, dann wird es auch für die Großen schwer. Auch Barca hat ja gegen Getafe, ich glaube, 2 Spiele in Folge, gegen Cadiz, glaube ich, kein Tor geschossen. Also dass Cadiz die Null gegen dich hält, ist da so eine Überraschung nicht. Und auch gegen Getafe tun sich alle immer schwer. Von daher, da muss einfach mehr kommen von den großen Teams, in dem Fall von Real. Wenn das nicht der Fall ist, dann sieht es halt mal blöd aus und dann kann es mal 0-0 ausgehen oder eben 0-1, wenn die eine Chance da hinten rausfällt. Ja.
Genau, deswegen ist ein Unentschieden wäre vielleicht verdienter gewesen, aber ein Sieg war da jetzt auch nicht verdient für Real Madrid. Dafür hatten sie das Glück, ist dann irgendwie gegen Sevilla und so weiter, gegen Bilbao hatten sie das. Und solange das noch so ist, gegen die großen Punkte und gegen die kleinen, ist jetzt für mich auch noch nicht die Meisterschaft da groß am Wackeln, weil wenn jetzt vielleicht Atletico auf Platz 2 wäre, sind ja jetzt immerhin wieder auf Platz 4, dann würde ich mir da vielleicht ein bisschen mehr Sorgen machen. Aber Sevilla, die sind ja auch immer mal für einen Patzer gut, haben zum Beispiel gegen Granada verloren, gegen Mallorca, Elche und Alavés nur Unentschieden gespielt, also die werden jetzt auch nicht das komplett nachholen. Wenn sie diese beiden, haben ja 2 Spiele weniger als Real Madrid, wenn sie die gewinnen würden, wären es nur 2 Punkte, aber dafür müssen sie in Cadiz und in Valencia gewinnen, das sind die offenen Spiele, von dem her Madrid ist das Calma, Real Madrid darf sich die Meisterschaft nicht nehmen lassen, das hatten wir auch schon in der letzten Folge gesagt, das könnte schon irgendwie reichen, aber sie machen es halt noch ein bisschen spannend gegen die kleinen Teams, ist ja dann auch nicht so verkehrt, wenn es jetzt kein bayernmäßiges Davonziehen gibt. Also ist es, sei es Getafe zu gönnen, auch wenn du vielleicht nicht so happy darüber bist, wenn sie in der Liga bleiben. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit dem anderen. Es gab ja noch ein zweites kleines Derby in Madrid, das war Atletico gegen Rayo Vallecano. Und ja, Atletico jetzt eben als Vierter die Hinrunde beendet. Das gab es unter Simeone nur einmal. Das war 2016-17 der Fall. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ja, Rayo jetzt verloren, aber es ist ja trotzdem eine historische Hinrunde, die sie gespielt haben. 30 Punkte geholt. Nur einmal hatten sie mehr mit 31 Punkten. Das war 2012 der Fall. Aber es zeigt sich eben auch zu Hause. Hui! 8 Siege, ein Unentschieden, auswärts eben dann doch ein bisschen früh, da merkt man, dass sie doch irgendwie ein Aufsteiger sind, 1 Sieg, 2 Unentschieden, jetzt die 7. Niederlage und ja, das hat dann doch Athletik oder der Meister auch meisterlich, glaube ich, über die Bühne gebracht, ohne groß zu wackeln, oder?
Zumindest mal wieder routiniert und sachlich und entschlossen und ohne zu wackeln, wie du schon auch sagst, also wirklich ein guter Auftritt, wenn auch jetzt kein sehr guter, herausragender Auftritt, aber halt ein guter, routinierter Pflichtsieg von Atletico. Und ja, bei Rayo hast du gesehen, okay, die Bäume wachsen dann vor allem auswärts dann nicht in den Himmel, zu Hause sind sie grandios, da werden sie getragen von ihren wenigen Fans im Stadion eigentlich, also ist ja nicht, also ein bisschen fast schon unerklärlich, ne, ist ja nicht so, dass das ein 50.000 Mann Stadion ist und dann 15, und dann peitschen die dich zum Sieg, sondern kleines Schmuck, wobei Schmuckstück kann man es ja auch nicht nennen, das alte Ding, da hinten fehlt die Tribüne rechts, also ein bisschen unerklärlich und deswegen sagen wir ja, das wird sich normalisieren, jetzt sind sie schon nur noch Sechster. Gucken wir mal in 5, 6, 7 Spieltagen, sollte es ein bisschen weiter runtergehen für Rayo, was ja trotzdem immer noch eine grandiose Saison ist. Und genauso sollte es für Atletico peu à peu eigentlich dann schon hochgehen, wenn sie, wie gesagt, halbwegs sich stabilisieren, normalisieren in ihren Leistungen und da mehr Konstanz reinbringen, dann werden sie am Ende, ne, Zweiter, Dritter. Und der erste Schritt ist eben getan. War ja auch ein super wichtiges Spiel. Es war ja ein Nachbarschaftsduell, nicht nur in der Stadt quasi, sondern auch tabellarisch. Vierter gegen Fünfter und Fünfter war Atletico. Also die Punkte, die 3 waren super, super wichtig für die Rojiblancos. Vor allem nach 4 Pleiten in Folge, was ja auch ein Novum unter Simeone war.
Ei, stimmt. Das ist ja auch schon wieder fast vergessen am letzten Jahr. So kein schönes 10-jähriges Jubiläum für Simeone. Ich habe noch eine verrückte Statistik gefunden, natürlich wie immer von Pedrito Numeros auf Twitter. Atletico ist die einzige Mannschaft ohne spanischen Torschützen in La Liga. Das sogar wettbewerbsübergreifend. Der letzte Spanier, der bei Atletico getroffen hat. Was meinst du, wer könnte das gewesen sein?
Ja, Saúl dann wahrscheinlich, oder?
Es war Llorente im Mai.
Ach so, natürlich. Ja, okay, das war dann
anders. Stimmt, der hat ja kein Hermoso.
Stimmt, der hat fleißig getroffen, aber in dem Jahr funktioniert es bei ihm ja gar nicht. Ne? Spielt nicht so häufig, verletzt. Corona, glaube ich, hat er, bin ich mir nicht sicher. Aber läuft nicht so bei ihm wie bei Atletico. Aber krasse Statistik, ne?
Ja. Irgendwie kurios dafür eben natürlich Felix, mal Griezmann, Suarez und so weiter. Korea jetzt wieder Doppelpack.
Also ist Korea nicht, glaube ich, sogar der Top-Torschütze bei Atleti?
Suarez hat 1 mehr.
Hat er Suarez noch 1 mehr? Okay. Ja,
aber dann Korea, was hat er hier? 6 und wobei, wo ist er denn? Luis Suarez hat 7 mehr, so ist es. Ja. Da der Meister eben wieder mehr oder weniger auf Kurs, nur noch ein Punkt hinter Betis. Wo war Betis? Die haben jetzt zuletzt noch, haben ja eigentlich auch ein historisches Jahr 2021, also die, auch die vergangene Rückrunde, richtig viele Punkte gesammelt unter Pellegrini. Jetzt zum Abschluss des Jahres gab es dann nochmal zwei Niederlagen, unter anderem jetzt eben gegen Celta, trotzdem 33 Punkte in der Hinrunde, ist auch ziemlich stark, jetzt nicht extrem historisch, sie hatten auch schon mal mehr. Aber da merkt man einfach, da wächst auch ein bisschen was zusammen. Fekir, hier Kanal ist weiter in guter Form. Rui Silva als Neuzugang funktioniert auch ganz gut im Tor. Und ja, irgendwie kann sich weiter sehen lassen, aber irgendwie war das Celta diesmal eine Nummer zu stark. Die sind eben auch auswärts stark, jetzt vierter Auswärtssieg. Und ja, Iago Aspas hat da mal wieder doppelt zugeschlagen. Also er der, hat nichts verlernt.
Der Talisman, Elfmeter zum 1-0 cool in die Mitte geschoben. Und dann ein bisschen Militao-mäßig der Kollege Victor Ruiz verteidigt beim 2-0 Celtas. Schätzt er den Ball völlig falsch ein, nimmt ihn nicht richtig an. Aspas hat er dann Riecher, luchst in den Ball ab, kreuzt dann vom Tor, also wirklich richtig routiniert, umkurvt nochmal den Keeper und schiebt ihn dann locker ein. Also da hast du gesehen, so ein abgezockter Mann vorne drin, der technisch drauf hat, alles drauf hat, ruhig vom Tor ist etc. Nach wie vor der absolute Talisman von Celta. Und ja, für Betis natürlich... bisschen eine unerwartete Niederlage denn gegen dieses wackelige Celta, das sollte man ja schon mal zu Hause fallen, wo man so starkes gewinnt. Ja. Nichtsdestotrotz, ne, Platz 3 nach der offiziellen Hinrunde ist grandios, aber es wird knapper. Also der Vorsprung auf Platz 7, nur noch 3 Punkte, Barca nur noch 2 Punkte hinten dran. Wir werden ja gleich drüber sprechen, dass das ein richtig guter Spieltag für Barca wieder war. Der zweite in Folge, wo ich glaube 4 der 5 Mannschaften, die vor Barca sind, alle patzen.
Oh.
Ja. Also Champions League Konkurrenten quasi alle mal wieder gestolpert. Für Barca ein sehr guter Spieltag.
Ja, läuft's. Und vor allem jetzt auch unter Xavi läuft's dann doch irgendwo besser. Also er hat jetzt mit 2 Punkten im Schnitt, haben glaube ich nur noch Ancelotti und Lopetegui die mehr Punkte geholt im Schnitt, glaube ich. Das ist ja schon mal beachtlich. Und ja, dann überhaupt auf Mallorca zu gewinnen, nachdem er noch gefordert hat, mehr oder weniger das Spiel abzusagen, weil es ja nicht nur bei Barca extrem viele Ausfälle gab, sondern auch bei Mallorca ist ja auch immer das Corona-Risiko, dass du dann trotzdem noch mal mehr Infektionen danach hast. Also ich glaube, da gibt's jetzt noch nichts Neues, aber mal sehen, wie das in dieser Woche läuft, aber auf jeden Fall ein absolut beachtlicher Sieg, der auch, glaube ich, der Mannschaft richtig gut tun wird, mit so vielen Spielern, wo eigentlich alle schon auf irgendwie ja unentschieden getippt haben, du und ich ja auch, und am Ende gewinnen sie das und das dann auch gar nicht unverdient auf Mallorca, also da Respekt.
Ja, ich fange mal mit einem Tipp an, ich war zwischen 0-0 und 0-1 schwanke ich, das war wirklich ein 50-50-Ding, warum? Weil die Aufstellung schon quasi einen Tag vorher klar war mit dieser Rumpfelf, 15 Mann fielen aus, 15 verletzt, gesperrt, also Busquets war gesperrt, unglückliches Timing, einige natürlich die Langzeitverletzten, Ansu, Memphis etc. auch nicht dabei und dann eben, ich glaube dann am Ende waren es 9 Covid-Infektionen, wenn ich mich nicht täusche, also Gavi, Dembélé, Alba, Corona infiziert, Longley war einen Tag vorher erst wieder negativ, also hatte quasi auch nicht mal trainieren können eine Woche, also wirklich krass, das Spiel hättest eigentlich absagen müssen und dementsprechend war klar, wie der Sturm aussehen wird, nämlich Luke de Jong, dein Freund Luke, über den sprechen wir gleich, Ferran Jutkla, der jetzt was, 2 Profispiele auf dem Buckel hat und Ilija Akomac, der was hat er jetzt? 120 Profiminuten in den Beinen. So. Und dann dachte ich mir, ja, wie sollen denn die Tore schießen? Also klar, Barca trotzdem Favorit und sie werden gut auftreten, weil Zug in der Mannschaft ist, aber wer soll denn da, wie soll denn da ein Tor passieren? So. Und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht köpfen sie irgendwie mal einen rein, so Picke nach der Ecke, Araujo oder so, ne? Da kann ja immer mal einer reingeköpft werden oder es geht eben 0-0 aus. Und ja, weil der Katalane an sich, auch wenn ich keiner bin, aber ja eher ein bisschen pessimistisch immer ist, habe ich dann am Anfang 0-0 getippt und ich wollte auch nicht mehr ändern, obwohl ich eigentlich eher dann quasi mit Spielbeginn so bei 0-1 war. Ja. Aber ich wollte dann einfach nicht mehr ändern. Ich ändere meine Tipps nicht gern, aber ja, mehr war nicht drin. Also 0-0 oder 0-1 fand ich, war das Offensichtliche. Und ja, Lucky Luke de Jong hat den einen eben gemacht, ne?
Ja. Zweimal Aluminium getroffen erst, einmal noch ins Aus schön geschossen, da direkt zum Anfang, wo man sich schon dachte, oh Gott, das kann ja was werden. Aber dann hat er sich da durchgesetzt. Und da kommt jetzt auch eine verrückte Statistik, finde ich. Der FC Barcelona ist die Mannschaft mit den meisten Kopfballtoren in La Liga.
Wahnsinn, ne?
7 Stück.
Ich habe es nicht glauben können. Bei The Zone habe ich es gestern auch gehört und habe es nicht glauben können. Schon kurios, ne?
Also, ja. Völlig untypisch
auch. Untypisch, aber kleine Anomalie, aber sie haben, also... die Kopfballspieler, die sie haben, die sind halt auch gut, ne? Araujo, gut, Luke de Jong, naja, aber es ist ja trotzdem sein...
es ist seine, ja, Spezialität eigentlich.
Vermeintliche Spezialität, zumindest ist er halt groß und kann ab und zu den Kopf mal hinhalten. Ja. Also auch wenn er nicht der, ja, von der Kopfballtechnik nicht der Beste ist, im Gegensatz zu beispielsweise, weiß ich nicht, Araujo oder Ramos, ne, der war ja grandios bei Kopfbällen. So stark ist er nicht, aber einfach, dass er so groß ist, kann er halt nur den Kopf mal hinhalten. Vor allem, wenn der Keeper mal ausrutscht und eine blöde Figur macht, ne? Weil 50% des Tores gehen natürlich auf Mallorca-Keeper Reina, da das sah ja ganz schlecht aus. Aber eben, gut gezirkelte Flanke, schön lang gezogen, macht es immer schwer für einen Torwart. Und auch Araujo lief auf den langen Pfosten. Also,
stimmt.
Das sah fast danach aus, weil du ja gesagt hast, hier meiste Kopfballtore, dass das ein bisschen einstudiert war. Es gab auch in der zweiten Hälfte auch so eine Flanke, die extra auf den langen Pfosten kam. Und da war dann auch Araujo und Pique. Und haben auch aufs Tor geköpft und er wurde dann geblockt, glaube ich, der Kopfball. Also vielleicht haben sie da wirklich ein bisschen dran gefeilt, ne? Dass
offensichtlich, ja.
Also, ja, wenn nochmal, wenn spielerisch wenn du so limitiert bist bei deinen Möglichkeiten, ne, Dembélé fehlt, Fati fehlt, Memphis fehlt, wie sie alle heißen, Ferran Torres noch nicht registriert, dann musst du auch ein bisschen den Plan B mal auspacken und das hat wieder gut geklappt.
Ja, hat in dem Fall gereicht. Nur noch der Vollständigkeit halber, die Mannschaft mit den zweitmeisten Kopfballtoren, jeweils 6, sind Atletico und Rayo, aber da eben Barca, ja, hat den Stil geändert, weil es braucht eben andere Mittel, man kann es spielerisch nicht lösen und so gesehen, da auch Chapeau von mir. Ich glaube, Ferran Schuttler hatte letztens auch ein Tor, Piqué bestimmt auch schon mal eins gemacht, also das ist dann schon auch ein Stilmittel, wenn das funktioniert. Ist nicht Barca-typisch, nicht schön, aber Hauptsache, man kommt irgendwie auf Platz 4, also das ist ja jetzt das Hauptziel.
Ja, Tor ist Tor, ne? Also ob du es jetzt einköpfst oder mit dem Knie irgendwie über die Linie buxierst oder, ne? Musst ja nicht immer, also Messi ist nicht mehr da, so. Das heißt, die schönen Schlenzer aus 19 Metern regelmäßig neben den linken Pfosten, die gibt's halt nicht mehr, oder nach vorher 7 Spieler ausschwanzen da stehen lassen, das gibt's halt nicht mehr, musst halt andere Mittel finden, wie du mal ein Tor machst. Da ist so eine Flanke jetzt nicht das Schlimmste, wenn die Mannschaften tief stehen. Also, ja, finde ich grundsätzlich gut, dass sie da ein bisschen variieren, sie spielen ja trotzdem ihren Stil, aber ab und zu, dass eine Flanke halt endlich mal einen Abnehmer findet, ist mal was Positives für Barca. Kennt man so nicht, das stimmt.
So, und jetzt der Luke de Jong. Wird er vom Helden jetzt zum, ja, danke für alles, jetzt kannst du dich aber auch wieder schleichen, damit Ferran Torres registriert werden kann? Oder wie ist da so die Prognose? Weil Ferran konnte ja noch nicht eingetragen werden. Alemanni oder wer war das, hat das bestätigt?
Genau, tatsächlich gab es just hier so noch eine halbe Stunde vor unserer Aufnahme, also wir nehmen Montag Mittag, early Nachmittag auf und just davor war die PK mit der Torres Vorstellung, da hat natürlich Alemanni, der Sportchef und Präsident Laporte auch so ein bisschen allgemein gesprochen über Transfers und was möglich ist und da hat Alemanni zugegeben, Ferran Torres kann noch nicht registriert werden, ist noch nicht registriert, sie hoffen es bis Sonntag es hinzubekommen. So, aber aktuell haben sie einen 55 Millionen Mann gekauft, ohne ihn einschreiben zu können, weil es ja diesen Salary Cap, diese Gehaltsobergrenze gibt. Ne? Wie ist die bei Barca? 97 Millionen plus minus, irgendwie sowas. Also ziemlich niedrig. Ja. Real hat 300, 400 Millionen, hat Gehaltsspielraum. Ne? Und Barca eben, ja, weil sie da seit Jahren Unfug treiben bei ihren Finanzen, hat halt, ich glaube, den 7. höchsten Wert nur. Sprich, den muss man irgendwie vom Gehaltsgefüge da erst reinbekommen. Und das geht nicht, wenn nicht Spieler den Club verlassen. So. Also sprich, die Umtitis und Coutinhos dieser Welt sollen doch bitte gehen. Vielleicht klappt's auch, reicht's auch, wenn nur Yusuf Demir geht. Den wollen sie ja nicht, den müssten sie ja kaufen für 10 Millionen, wenn sie ihn einsetzen. Deswegen war der wieder nicht dabei. Der wird den Verein verlassen. Und eben Luke de Jong ist der andere, der eben höchstwahrscheinlich den Club verlässt. Also so gesehen hat er das möglicherweise in seinem letzten Ligaspiel vielleicht. Ja. Ein tolles Tor geschossen, gut für ihn selbst, gut für den Verein, bisschen ins Schaufenster sich buxiert, sodass der ein oder andere Verein sieht, hey, der kann ja doch was, komm, lass uns den mal holen.
Und so Kadis zuschlagen.
Oder genau, so. Und so wird sich Barca dann sein Gehalt sparen, dass man eben, ne, dass ein bisschen Gehaltsgefüge frei wird, sodass man Ferran Torres registrieren kann. Also da wird noch einiges passieren in den nächsten Wochen. Ja.
Ich korrigiere nur kurz, Barca hat dieses 97 Millionen Salary Cap, bei Real Madrid sind sogar 739, also da nochmal eine ganz andere Welt. Egal, ist denn dann überhaupt auch Dani Alves schon registriert?
Ist ja, der ist wird ja morgen oder übermorgen. Der verdient wohl offenbar so wenig, dass er den reinbekommt. Also der 38, ne, der war dankbar für ein Appel und ein Ei bei Barca mal wieder zu spielen, so ungefähr. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viel er verdient, aber offenbar sind es wirklich da nur ein paar Peanuts. Aber Torres ist natürlich, Ja, jetzt glaube ich kein Großverdiener, weil nach wie vor Coutinho mit seinen 23 Millionen brutto ist brutal und dann Umtiti ist glaube ich auch Platz 2 oder 3 mit irgendwie 12, 13, 14 brutto. Also das sind einfach krasse Zahlen für absolute Bankdrücker, die unerwünscht sind. Torres ist da nicht in dieser Riege, aber natürlich trotzdem einige Millionen, die halt aktuell ein bisschen zu viel sind. Also da wird noch einiges passieren. Bei Barca.
Unser Patreon, der Leander, hat uns auch da gefragt wegen dem Ferran Torres Transfer, meint, das ist finanziell riskant, da man jetzt wieder diese ganzen Zahlungen in die Zukunft verschiebt, wie auch bei Arturo Vidal und wie bei eigentlich allen. Ich glaube, Coutinho ist auch noch nicht komplett abbezahlt. Egal, und ob das auch sportlich Sinn ergibt, fragt er. Aber das Finanzielle hat man ja schon grob gesagt, von wegen, das ist bei Transfers so normal, es ist immer ein bisschen spekulieren, man kalkuliert natürlich die Champions League Qualifikation mit ein, dafür wurde Ferran Torres geholt. Wenn es dann doch nicht klappen sollte, was ich nicht glaube, dann würde man schon irgendwie noch eine andere Lösung finden und doch irgendwie noch einen Kredit aufnehmen. Aber ich glaube, finanziell riskant ist alles natürlich irgendwo, aber sportlich, glaube ich, ergibt es schon Sinn, weil er auch flexibel ist. Also vorne rechts, vorne links, Mittelstürmer, hat wie in der spanischen Nationalmannschaft, oder?
Ja, absolut. Haben wir eh drüber gesprochen schon, dass er, ja, da schon ein Eckpfeiler wird für das neue Barca unter Xavi, weil er eben flexibel ist, weil er diese Laufstärke hat, diese Tiefenläufe macht, weil er schnell ist, weil er recht dribbelstark ist, jetzt nicht der typische 1 gegen 1 Vinicius-Dribbler, das ist er nicht, aber einfach diesen Speed hat, in die Räume durchstartet. Gibt's übrigens ein schönes Profil auf Barca-Welt, so ein Spieleranalyse-Profil, Stärken, Schwächen und Spielstil von Ferran Torres heißt der Artikel, glaube ich, kann man sich gern mal durchlesen, weil das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das hier alles aufzähle. Also da in schriftlicher Form mal durchlesen, aber ja, er wird ein sehr, sehr wichtiges Puzzlestück und womöglich wird er ja sogar das Puzzlestück, das ein anderes Puzzlestück ersetzt, nämlich Ousmane Dembélé. Der ja vielleicht offenbar doch nicht verlängert, so wie es aussieht, weil er zu viel Geld fordert, zumindest seine Berater. Das war jetzt so die Story über Weihnachten. Ne? Eigentlich hieß es erst aus spanischen Medien, ja, läuft, er möchte bleiben und wird dann auch bleiben. Und dann plötzlich Kehrtwende, nee, der Beraterkollege, ich glaube, Sissoko heißt, da muss er Sissoko oder irgendwie sowas, will da doch zu viel Geld, vor allem, weil sie gesehen haben, so heißt es nämlich, hier Barca kann Torres verpflichten, dann haben sie scheinbar Geld, ja, dann zahlt uns mal das, was wir fordern. Und das kann und will Barca halt nicht. Und deswegen sieht es nicht gut aus mit der Dembélé-Verlängerung.
Ja, vor allem, weil auch da ist die Ablöse vermutlich noch nicht komplett an Dortmund gezahlt und dann musste ihn irgendwie ablösefrei gehen lassen im Worst Case im Sommer. Da hat uns auch Jonas Müller geschrieben mit so ein bisschen einer Frage, These, fehlt da bei Dembélé vielleicht ein bisschen das, was hinsichtlich Wertschätzung, so er hat so aufgelistet, so an, so Fatih hat die 10 bekommen, Petri wird ständig gelobt wegen Golden Boys, geht ständig nur, alles dreht sich um die Dream Teens auf Social Media, dass vielleicht da an Dembélé sich auch ein bisschen veralbert fühlt von wegen, hey, ich bin doch auch irgendwie einer der besten Spieler der Welt und trotzdem finde ich da nicht so statt, oder was meinst
du? Ist er das? Ich glaube ja nicht, dass er das ist. Ja. Wie viele Spiele hat er denn absolviert im Kalenderjahr 2021? Ja. So, also,
wie viele waren davon gut?
Eben. Naja, gut, Wertschätzung ist halt so eine Sache. Also gibt verschiedene Parameter. Ne? Wertschätzung monetär logischerweise. So, wie viel zahlen sie dir? Das ist eine Wertschätzung. Und dann natürlich, wie spricht der Trainer mit dir? Und da ist es ganz klar, Xavi hat auf vielen PKs gesagt, dass er für ihn absolut ein Schlüsselspieler ist für das jetzige Barca diese Saison, also für die Rückrunde, ne, dass sie da Platz 4, 3, 2 angreifen, aber eben auch für die Zukunft, weil Xavi eben mit diesen typischen Extremos, also diesen Wingern spielt, die wirklich an der Seitenlinie kleben, die Vollgas geben, die ins 1 gegen 1 gehen, die das Dribbling suchen. Das ist der Spielertypus, auf den Xavi grundsätzlich setzt und davon hat ja Barca nur 2 oder 3. Also Dembélé ist ein absoluter Schlüsselspieler im System Xavis, wird das auch sein. Xavi hat ihm das in mehreren Gesprächen so mitgeteilt. Also mehr Wertschätzung kannst du ja von dem neuen Trainer, der irgendwie, ne, gefühlt 3 Wochen im Amt ist, kannst du ja gar nicht bekommen, als dass der sagt, Alter, du wirst absolut der Schlüssel werden in meinen, du wirst gesetzt sein, du kannst da Weltklasse werden, hat er sogar gesagt, auf deiner Position unter mir. Wenn der das nicht reicht, ja, dann weiß ich nicht, was du willst, außer noch mehr Kohle, aber die gibt's ja bei Barca nicht, weil die finanzielle Lage ist, wie sie ist.
Genau. Ja. Ja, und er verdient ja auch schon, glaube ich, dann ist bestimmt auch schon ein Top-Verdiener und da viel mehr geht dann auch nicht. Es kam auch noch vom Jonas die Frage, Ricky Putsch, hat der jetzt langfristig eine Chance? Jetzt durfte er mal von Beginn an ran. Was meinst du?
Ja, gestern auf Mallorca hat er ja durchgespielt von Anfang an, hat die Chance, weiß ich nicht, ob er sie genutzt hat, ich meine, hat ein okayes Spiel gemacht, war jetzt nicht schlecht, war jetzt aber auch nicht herausragend gut. wenn du die anderen Youngsters siehst, also die Gavis und Nikos dieser Welt, die jetzt ja ein halbes Jahr bei den Profis sind, aber einfach schon 5-6 Stufen über Ricky Butch, der ist einfach 4 Jahre, glaube ich, schon bei Barca mehr oder weniger im Profiteam mit dabei, ist 4 Jahre älter als alle anderen und wirkt, aber er wirkt quasi wie jemand, der ein halbes Jahr erst bei den Profis ist, und die anderen wirken wie, ne, also die Gavis und Pedris und Nikos dieser Welt wirken wie Profispieler, die schon 4 Jahre dabei sind. Also da fehlt viel, und ich glaube, die Frage war ja auch von Jonas, ob ihm eine Laie nicht gut getan hätte in der letzten Zeit, ne? Oder war das?
Bestimmt.
War es gut oder schlecht, dass er sich gegen eine Laie entschieden hat, war die Frage von Jonas Müller, unserem Patreon. Und ja, ganz ehrlich, er hätte diese Laie mal machen müssen. Er wollte unbedingt immer bei Barca bleiben, unter Valverde, unter Setien, unter Kuhmann, konnte er sich nie wirklich durchsetzen. Das hätte er, glaube ich, am meisten ein bisschen gespielt, aber das waren auch, ne, eine Handvoll Spiele. Im Endeffekt hätte er einfach im Nachhinein das leicht reden, klar. Und es klappt auch nicht immer, aber einfach so zu den Ghana, dass dieser Welt verliehen werden, fand ich immer, da ein halbes Jahr oder vielleicht sogar eine ganze Saison einfach durchspielen. Das tut dir ja viel besser als mal 5 Spiele nicht spielen, dann wieder spielst du wieder 20 Minuten, dann spielst du wieder 5 Spiele nicht. Und das ist ja seit 4 Jahren der Fall bei ihm. Und so kannst du ja nicht, ne, irgendwie in Form kommen oder überhaupt dich akklimatisieren im Profifußball auf höchstem Niveau, wenn du so selten, so sporadisch immer nur spielst. Ja. Von daher glaube ich, er ist komplett hinten dran. Ne? Also wenn du Nico gestern wieder siehst, diese ganze Saison, wenn du Xavi siehst, jetzt kommt Pedri dazu. Ich bin mir sicher, sie werden auch irgendwas noch tun auf dem Transfermarkt im hinsichtlich auch Mittelfeld, kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann den gestanden, weil sie haben viele super Youngster und dann hast du natürlich Frenkie de Jong, der in Formkrise ist, und dann hast du den alten Busquets. Also dir fehlt da schon so ein richtig erfahrener Mittelfeldspieler, so ein auf höchstem Niveau, und ja, könnte ich mir vorstellen, dass sie da gucken, ob sie da auch im Sommer vielleicht ablösefrei irgendeinen bekommen.
Ja,
der Kollege,
im Sommer dann,
ja. Kollege Pogba ist ablösefrei übrigens. Ne? Und mit, ja. Ja, du lachst, aber mit Raiola versteht sich Laporta gut, ne?
Was Barca-Fans immer träumen von Haaland.
Nein, ich sag nicht, dass ich von ihm träume, aber ich meine nur, ne? Du guckst halt, was ist ablösefrei möglich im Sommer. Und wenn es da wirklich einen gibt, der, sagen wir mal, in der Prime ist, wird Barca dann sicherlich versuchen, den zu bekommen. Und ja.
Naja.
Von daher geht dann. Könnte da schon was passieren, und das wäre für Ricky dann auch nicht gut.
Laporta hat ja auch wieder nochmal bestätigt auf der PK von wegen, ja, Barca ist auch für Haaland eine Chance. Ja, ja, träum weiter, egal. Ich glaube, der Barca-Block ist jetzt soweit fertig. Wir hätten jetzt nur noch ein bisschen Real Sociedad, müssen wir nochmal erwähnen. Da hatten wir ja schon öfter mal gesagt von wegen, ja, die sind aktuell Tabellenführer, aber die werden noch ein bisschen einbrechen, hatten viele Verletzte. Irgendwann ist das Spielglück vielleicht vorbei. Auch die hatten jetzt viele Corona-Ausfälle. Und ja, auf einmal reden wir von einer Serie von aus den letzten 6 Spieltagen nur 2 Punkte geholt. Jetzt führen sie gegen Alaves, kassieren dann noch das 1-1. Da natürlich beachtlich. Neutrainer Mendilibar ist zurück in La Liga. Da kleiner Erfolg zum Einstand, aber für die Basken, für Real Sociedad geht's da weiter bergab, jetzt nur noch 7. in der Tabelle.
Autsch. Das ist nicht gut, ne? das, ja, der Einbruch kam, wie wir es, ich will jetzt nicht sagen, prognostiziert haben, aber auch da haben wir gesagt, als er ja zwischenzeitlich, wann war das, 12. Spieltag oder was, waren sie Erster, ne? Oder mit Top 2 mit Real. Das wird nicht lange oder so lange da, so weit oben werden sie nicht bleiben, aber das ist so krass abstürzen. Also wirklich auch kein, gut, Platz 7 ist jetzt weiterhin nicht schlecht, das sind ja 2 Punkte auf Platz 4, also völlig im Soll. Aber dass sie da wirklich so viele Spiele auch gar keinen Sieg mehr holen, das ist schon krass und auch irgendwo unerklärlich. Aber auch letztes Jahr haben wir es ja gesehen, ne? Da gab es ja auch diese Serie von keine Ahnung wie vielen Spielen, wo sie einfach überhaupt nicht mehr gewinnen konnten. Sie haben halt diese Launen, warum auch immer, ne?
Eine junge Mannschaft, die dann vielleicht auch irgendwann mal nicht ganz so cool bleibt, und jetzt irgendwie gibt es auch ein bisschen Aufregung um den Verein. Real Sociedad hat nach dem Spiel ein Video auf Twitter gepostet, wo sie gefordert haben, hey, da hätten wir einen Elfmeter und eine rote Karte für den Gegner kriegen müssen. Da gab es irgendeine Szene, ich glaube, Isak alleine aufs Tor zugelaufen, ein bisschen spitzer Winkel, von hinten kommt noch der Gegenspieler, gibt so mit dem Arm noch einen mit, sodass Isak beim Abschluss ein bisschen stört wurde, irgendwie dann nur das Außennetz getroffen aus spitzem Winkel, also da noch unschöne Szene, weil der Verein sich da so dann beschwert und meckert, was man jetzt, na gut, letztes Mal habe ich schon gesagt, das sieht man nicht so oft, du hast gesagt, doch, die spanischen Vereine,
genau das machen sie immer, also überrascht mich nicht, ich habe die Szene, muss ich ehrlich sagen, nicht gesehen, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber ja, unterm Strich ist das 1-1, glaube ich, ja, nicht überraschend gewesen, sondern nichts. Ich meine, ich hätte sogar getippt.
Naja,
weil ich glaube, Mendy Libar, darüber würde ich fast noch auch ganz, ganz kurz sprechen wollen, glaube ich, ist eine Top-Verpflichtung für Alaves.
Ja.
Der hat bei Eibar, was waren es, 6 Jahre lang oder wie lange da war, grandiose Arbeit geleistet.
Ja.
Und der kann, ich glaube, diese Tugenden in eine Mannschaft bringen, die es braucht im Abstiegskampf. Alaves wird kämpfen und rennen und pressen, und dafür stand ja sein Eibar immer, ne? Dass die da draufgehen, dass die dir das Leben zur Hölle machen.
Ja.
Vor allem in Heimspielen im Iporua war das immer so, so unbequem, und die können vor allem gegen, sagen wir mal, die unteren 8 Teams können sie wirklich immer wieder ihre Punkte holen, und deswegen überrascht es mich nicht, dass sie jetzt auch gegen dieses schlechte Real Sociedad, das in schlechter Form ist, dann einen Punkt geholt haben, weil das wird einfach unbequem werden. Also die werden ihre Punkte da holen. Ich glaube, Mendy Libar ist der richtige Mann, dass die Klasse halten, und ja, erster Schritt getan. Müssen natürlich noch einige folgen, aber nochmal, bin kein Stück überrascht über das 1-1.
Apropos Mendy Libar, es ist die Folge der verrückten Statistiken. Hier kommt jetzt noch eine. Für Alaves ist es die insgesamt 17. Saison in der ersten Liga. Was meinst du, der wievielte Trainer ist da jetzt, der Mendy Libar?
Puh, schöne Frage. 17. Saison?
Ja. Es gab ja ein paar Trainerwechsel.
Gab ein paar.
Machin,
Abelardo. Sag ich mal 15.
Halt ich fest, 19. Die haben mehr Trainer als die Saisons in der ersten Liga haben. Konnte ich auch nicht glauben, als ich es gelesen habe beim Pedrito.
Richtig krass. Ja. Ja. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber ja.
Ja, auch irgendwie bedeutend. Aber ja, über Absteiger reden wir am Ende noch mal ein bisschen. Ich glaube, jetzt ist so der erste Block mit den letzten Spielen abgearbeitet. Oder hast du noch was, bevor wir zu unseren kleinen Awards kommen?
Nee, guck ich mal. So, die Überraschung gab es ja. Sonst nicht, ne?
Ja, Valencia verloren, aber gut.
Ja, gut, das ist eine Überraschung.
Launisch.
Aber ansonsten, ne. Mhm. Elche 0-0, ja.
War auch klar.
So ein bisschen. Ja. Hatten wir beide unentschieden beim Spiel? Ich glaube schon, ne?
Wo sind sie denn? Elche 0-0? Ich hatte 1-1 und du auch. Wir hatten ja, glaube ich, überall die Spiele alle ähnlich.
Wie abgesprochen, aber du hast ja auch den Vorteil, dass du mir nachtippen kannst, ne?
Ja, nee, das mache ich nicht.
Weil ich liefere dir ja immer die Ergebnisse und du erstellst die Grafik.
Ja.
Deswegen, du hast ja immer den Vorteil zu wissen, was ich tippe. Das ist ja eigentlich schon ein bisschen fies, ne?
Ich mache mir ja selbst meine Gedanken und tippe und dann gucke
ich. Ja, schon, aber ich sage ja nur, du hättest den Vorteil, dass du guckst, der Alex ist ein Punkt vor mir.
Ja.
Dann tippe ich mal lieber, ne, das, oder anders gesagt, ich bin hinter dir, dann tippst du alles gleich, dann kannst du schon mal den Spieltag nicht verlieren. Diesen Vorteil hättest du grundsätzlich. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht selbst einen Tipp gegeben.
Ah.
Nee, ich hoffe, da tippst du schon den Tiger, Kollege, ne?
Ja, dafür bin ich ja bei Tipitaka ja auch auf Platz 5 vor dir mit, 11 Punkten mehr. Ja, das hat ja auch was zu bedeuten, da kann ich gar nicht immer von dir abgucken. Aber ja, da müssen wir natürlich noch gratulieren dem Karim, der hat mit aktuell 11 Punkten, geht der Spieltagssieg an ihn, aber es sind natürlich noch 3 Partien ausstehend, Villarreal gegen Levante, Osasuna gegen Athletic und Cadiz gegen Sevilla heute Abend, und ansonsten Karim da der Führende vorm Jonas, vorm 87er, dann der Paul. Ja, bleibt weiter eng da oben, jetzt auch wieder so eng wie in der Liga selbst in der Tabelle. So, das war dann soweit die Spiele, und jetzt im zweiten Block fahren wir fort mit Team der Hinrunde, beste Neuzugänge und so weiter. Da aber erstmal ratet mal, genau, kurzer Break, bis gleich. Also, die Hinrunde in La Liga ist jetzt auch gelaufen. Es waren ja jetzt erst der 19. Spieltag vor Weihnachten, das war ja noch der 18. Spieltag. Deswegen gibt's jetzt erst so ein bisschen richtigen Rückblick auf die Hinrunde in La Liga. Und ja, ich bin gespannt, Alex, was du da jetzt auch hinsichtlich Team der Hinrunde zu bieten hast. Jeder hat sich so ein bisschen seine Gedanken gemacht. Wir wollen am Ende da irgendwie gemeinsam eine Elf finden. Ich habe im Moment auch, glaube ich, erst noch 10 Spieler, weil ich mir bei einem Mittelfeldspieler noch nicht sicher bin. Machen wir beide 3-4-3, ne?
Genau, ich habe mich für ein 3-4-3, also es ist nicht abgesprochen, ist übrigens live on air sozusagen. Also keiner von uns kennt die Mannschaft des anderen vorab. Ich habe mich für ein 3-4-3 entschieden, also Dreierkette, 3 Innenverteidiger hinten auch, weil ich fand keine Flügelverteidiger, keine Außenverteidiger so herausragend. Plus, ist ja auch das Xavi-System. Ich habe tatsächlich 3-4-3 mit 2 Sechsern, 2 Zehnern. Also es ist das Xavi-System, das ich anwende. Ich guck mal, ob das, wie das bei dir dann aussieht.
Ja, ob es dann Raute ist oder irgendwie, ne, 4-4-2, wie auch immer. Schauen wir dann mal, da kann man ja ein bisschen kreativ sein. Fangen wir am besten im Tor natürlich an.
Ich glaube, da wird es Übereinstimmung geben, oder?
Es gäbe schon hier und da Kandidaten, wo man auch sagen könnte, ja, der war schon auch ganz gut, aber eigentlich der am meisten seiner Mannschaft geholfen und auch gerettet hat, speziell in den Topspielen
im Dezember. War natürlich Marc ter Stegen, klar.
der Reflex gestern, der war richtig stark.
Über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, genau. Der war also Weltklasse.
Wahnsinn. Das war ein absoluter Weltklasse-Save. Hat man lange nicht gesehen, wird ter Stegen auch gut und haben wir gar nicht besprochen. Aber leider hat es für ter Stegen nicht ganz gereicht für die Mannschaft der Saison.
Oblak auch nicht,
für war Oblak ja auch
noch
nicht.
Im Team der Saison.
Tatsächlich, wir haben keine Flop-Elf. Ich habe kurz überlegt, ob ich es dir vorschlage, aber das würde den Rahmen auch des Podcasts sprengen, dann sprechen wir ja 3 Stunden. Aber wenn ich eine Flop-Elf aufgestellt hätte, liebe Atletico-Fans, weghören, ich glaube, Oblak wäre ein Kandidat für mein Tor gewesen. Ohne Witz.
Nicht der Oblak.
3 bis 4 Patzer, an die erinnere ich mich spontan, das ist schon krass.
Mit Gegentoren, ja.
Ja, genau, mit Gegentorfolge auch, also das ist schon heftig. Deswegen, Oblak nicht, ter Stegen auch nicht. Ich habe mich wenig überraschend natürlich für Real Madrids Rückhalt Thibaut Courtois entschieden, der auch wirklich der Rückhalt der Mannschaft war. Also ich kann mich an keinen Fehler erinnern, ich kann mich an sehr, sehr viele wirklich super Paraden, auch in super wichtigen Momenten erinnern. Sevilla beispielsweise gegen, ich glaube, Rafa Mir war es.
Genau, gegen Bilbao.
Gegen Bilbao, also in engen Spielen. Deswegen für mich, das war wirklich ich habe keine Sekunde nachgedacht. Das war ein Instant Call für mich, Courtois, Torhüter der Hinrunde.
Es ist schon eigentlich, glaube ich, das Naheliegendste. Man kann auch erwähnen, Rui Silva ist, glaube ich, bei Betis schon ein ganz wichtiger Faktor. Celta hat einen neuen Torhüter, Matias Di Tudo. Der hat 3 von 4 Elfmetern gehalten und auch irgendwie 6 von 18 weißen Westen. Also das schon auch stark, aber Thibaut Courtois ist einer der wichtigsten Spieler bei Real Madrid. Ohne ihn wäre es dann noch mal enger in der Tabelle. Da hätte man in den Topspielen doch mal eher auch mal Punkte gelassen. Aber ich glaube, da sind wir uns schon mal einig. Ja, dann die Dreierkette. Wie fange ich da an?
Ich nehme eins vorweg, bei mir wird's wackelig. Also ich habe ja 3 Innenverteidiger, ich hätte aber 5 Spieler quasi, die mehr oder weniger in Frage kommen und da müssen wir gucken, dass wir uns einigen. Aber fang du mal an.
Erstmal vielleicht weiter auch aufgrund des Alters, obwohl er jetzt gar nicht so die extrem auffällige Hinrunde hatte. Es war einfach eine immer noch gute auf hohem Niveau. Ich fand es fast ein bisschen seinen Abwehrkollegen ein bisschen besser, aber trotzdem ist er mit 23 Jahren immer noch, hat er mit die meisten Klärungen und die meisten Luftduelle, in der gegnerischen Hälfte mit die meisten Pässe, die meisten Balleroberungen und deswegen ist er so ein Stammgast in unseren Teams der Hinrunden und der Saisons. Das ist Jules Koundé. Wie gesagt, ich fand Diego Carlos fast ein bisschen präsenter, hat sich zumindest gesteigert, ist ein bisschen sicherer, aber Koundé spielt immer noch auf sehr hohem Niveau, speziell eben auch im Gegenpressing und im Dribbling in der gegnerischen Hälfte, deswegen Koundé erstmal.
So, und bei mir war es tatsächlich ähnlich, ich wollte mich auch für einen zwischen den beiden entscheiden und ich habe auch versucht, logischerweise, so ein Team der Hinrunde ist immer subjektiv, ne? Ich gebe meine ab, du deine, klar, da spielen viele Dinge eine Rolle, subjektive Dinge, ich habe tatsächlich einige Statistiken gewälzt. Bei SofaScore, der App und auch der Website kann man das ziemlich nice machen, da kann man gucken, ne, wie viel Prozentsatz der gewonnenen Zweikämpfe, wie viele wichtige Pässe spielt er, lauter solche Dinger, da kann man wirklich ein bisschen abgefangene Bälle etc. Da habe ich echt versucht, die ganzen Spieler, also wie gesagt, ich habe so 5, 6 Innenverteidiger, da ein bisschen zu vergleichen, damit es nicht 100%ig subjektiv ist, was ich hier abgebe. Und Koundé Carlos war wirklich so ein bisschen gleich auf. Also Koundé hat ein bisschen bessere Passwerte. Liegt natürlich auch daran, dass er ab und zu Rechtsverteidiger spielt, dadurch mehr nach vorne macht, mehr wichtige Pässe. Grundsätzlich der Spieler, der mir auch besser gefällt. Carlos hatte laut SofaScore 2 Fehler, die zu Gegentoren führten.
Ach doch.
So, genau. Deswegen eher gegen Carlos, aber vom Eye-Test war ich eher bei Carlos, also von daher bin ich da völlig okay, wenn du sagst, du nimmst lieber Koundé, dann gehe ich da mit, weil wie gesagt, Fehler, die zu Gegentoren führen, finde ich recht wichtig. Wenn ich es bei Oblak sage, ne, dann gilt das für Innenverteidiger auch und da hat Carlos laut SofaScore 2. Deswegen können wir Koundé gerne nehmen, habe ich nichts dagegen. Ja.
Gefühlt waren es zumindest auch weniger schwere Patzer als in den vergangenen Saisons, wo auch nochmal mehr Platzverweise
waren. Genau, da war Carlos wirklich teilweise, also was er dann, ich glaube, 3 oder 4 Elfmeter verschuldet, blieb mir in Erinnerung. Vor allem, ich muss auch sagen, ich wollte quasi auch honorieren, dass Sevilla so eine starke Abwehr hat.
Ja,
Die haben, glaube ich, von 10 Saisonsiegen, glaube ich, 8-0 eingefahren.
Ja, und 13 Gegentore.
Genau, also wirklich klasse, aber eben es lag nicht, weil Carlos oder Koundé so herausragend sind, sondern sie sind halt stark im Gespann. Also es ist wirklich dieses Gespann. Aber beide wollte ich jetzt auch nicht reinnehmen.
Ja, nee.
Deswegen, können wir gerne Koundé nehmen, habe ich nichts dagegen.
sehr gutes Gespann sind natürlich auch die bei Real Madrid, Militao, Alaba, aber weil ich dann doch Militao ein bisschen den Part finde, der nochmal der aggressivere, physischere Part ist, also mehr der Verteidiger ist, der wirklich sich überall reinhaut und da auch in den Topspielen sich einige Schüsse abgewehrt hat, würde ich auch Militao dazu nehmen. Er stand jetzt auch bei der Wahl zum Spieler des Monats, das hat aber Juanmi von Betis gewonnen. Ich schätze mal, Militao war da bestimmt Zweiter oder so, also auch er spielt die Saison seines Lebens bisher jetzt ohne Ramos, ohne Varane. Ist er da, lässt er gar keine Zweifel dran, dass er da damit der stärkste Verteidiger ist bei Real Madrid. Gutes Duo mit Alaba und das würde ich eben jetzt erstmal in dem Fall Militao honorieren.
So, ähnliches Problem wie gerade. Zwischen Alaba und Militao muss ich mich entscheiden. Ich kann und will nicht beide nehmen. Nee. Ich fand beide stark, aber Militao gestern gepatzt. Just gestern Fehler, die zu Gegentoren führen, damit auch 2. Ja. Und Alaba hat 0. Plus Alaba hat er 1 oder 2 Saisontore geschossen. Im Klassiko diesen wuchtigen Tor. Also das einfach Fehler bei Militao, Tor bei Alaba.
Hast du recht.
Deswegen schlägt bei mir hier das Ding Richtung Alaba aus. Und auch da, er ist der bessere Passspieler. Was mir ja als Barca-Brille ist mir einfach wichtig, dass er im Spielaufbau hat mehr wichtige Pässe, ist einfach eher der Spielauslöser von hinten. Ja. Als Neuzugang grandios in die Saison gestartet. Das konnte man ja so auch nicht erwarten. Deswegen entscheide ich mich tatsächlich für Alaba. Aber wenn Militao gestern nicht gepatzt hätte, muss ich ehrlich zugeben, hätte ich Militao wahrscheinlich genommen. Aber dieser Patzer gestern hat das geändert und es war ja in der Hinrunde noch das Spiel, ne? Ja. Deswegen entscheide ich mich tatsächlich auch da wieder super knapp, aber ich entscheide mich für Alaba.
Hast du recht, bei Militao war es auch nur eine Torbeteiligung, der ist auch schwach im Kopfballspiel irgendwie vorne und Alaba hat eben ein Tor, 3 Vorlagen.
Genau, drei Vorlagen und der Klassikotreffer, deswegen die Stats sprechen ein bisschen mehr für Alaba. Und wie gesagt, ich habe echt versucht, Stats da mit reinzunehmen, damit es nicht 1000%ig subjektiv ist.
Hast du recht. Bei Stats ist mir noch jemand aufgefallen, der kein klarer Innenverteidiger ist, eher ein Linksverteidiger, der Spieler mit den meisten Tackles in der Liga, ist durchschnittlich 3,4 pro Partie, hat auch Vorlage gegeben gegen Barca. Der spielt bei Celta Vigo, das ist Javi Galán.
Ja.
Den würde ich vielleicht noch mit reinnehmen.
Ist mir auch aufgefallen, weil der ultra viele gute Zweikampfwerte hat oder gute Abwehrwerte. Ich glaube, bei Zweikämpfen ist er weit oben, führt unfassbar viele Duelle, gewinnt viele. Also ist mir sehr positiv bei den Stats aufgefallen. Beim Eye-Test weniger, muss ich zugeben. Mhm. Aber ich gucke jetzt auch nicht jedes Zelda-Spiel. Problem ist, ich habe, wie gesagt, kein Flügelverteidiger und der Linksverteidiger, das ist das eine.
Und wir hatten in den letzten Saisons aber auch immer mal in die Dreierkette.
Ich weiß, aber der ist mir bei den Stats tatsächlich positiv aufgefallen. Ich habe noch ein paar andere, ich drop jetzt einfach mal ein paar Namen. Ich fange mit einem Quiz an. Wer ist der zweikampfstärkste Spieler La Ligas? Laut WhoScored, ne? Also nachgeguckt habe ich das.
Zweikampfstärkste Spieler würde ich mal Casemiro sagen, aber weil der so viele Luftduelle auch gewinnt, aber du meinst wahrscheinlich einen Abwehrspieler. Ist es
also Araujo vielleicht sogar? Oh, richtig stark. Also Casemiro auch bombenstark, aber von generell laut SofaScore der beste Zweikämpfer der gesamten Liga am Boden und in der Luft ist tatsächlich Ronald Araujo mit, ich glaube, 69% gewonnene Zweikämpfe, irgendwie sowas, oder 67,8. Also das ist schon krass, er ist ein absolutes Viech. Von daher habe ich den auf meiner Liste grundsätzlich, ich fand ihn bei Barca wirklich stark, mit diesen Stats auch, weil mir ist das einfach tatsächlich wichtig, also wenn da einer 53% hat, selbst wenn ich sage, oh, der Eye-Test sagt mir gute Saison, aber das ist kein guter Wert. Von daher habe ich den da mit drin. Cabrera von Espanyol spielt auch eine richtig, richtig starke Saison, hat auch richtig gute Werte. Bei Araujo ist natürlich die Sache, wie bei übrigens jedem Barca-Spieler, die schwache Saison mit Platz 7 und vielen, vielen nicht gewonnenen Spielen ist einfach negativ. Ne? Also es ist ein Grund da, eher keinen Spieler von Barca mit reinzunehmen, muss ich so ehrlich sein.
Aber dann könnte man eher...
Genau, wenn ein eher ihn, aber ja, tat ich mich schwer und wie gesagt, ich wollte die Barca-Brille jetzt auch bewusst weglassen, weil sie mich enttäuscht haben, also als Mannschaft enttäuscht haben und das spielt ja für mich auch eine Rolle, ähnlich wie bei Celta übrigens, ne? Die haben als Mannschaft eigentlich wirklich stark enttäuscht. Deswegen könnten wir Cabrera von Espanyol, um auch Espanyol so ein bisschen wertzuschätzen, ich glaube, der hat dann einen tollen Job, ist natürlich so ein altmodischerer Verteidiger, ne? Der die Bälle rausköpft und rausbolzt und so. Ist
eher so der Weghauer.
Genau, eher der Weghauer, aber da hat er, glaube ich, grandiose Werte. Also wirklich, der haut wirklich sehr viel weg, klärt sehr viele Bälle. Da 116 geklärte Bälle. Das ist mit Abstand der Spitzenwert La Ligas. Platz 2 übrigens David Garcia mit 97. Hm. Platz 2 Martin Valiente mit 88. Platz 3 Jorge Cuenca mit 82. Also du siehst, er führt, Cabrera führt da meilenweit vor allen anderen. Militao hat beispielsweise 65 geklärte Bälle.
Also ja, deswegen, aber Klärungen sind jetzt für mich nicht so das ultimative.
Ja klar, bei Real, bei Real und Barca klärst du nicht, sondern du spielst den Ball hin raus und die anderen bolzen halt die Bälle weg. Ne? Ja. Deswegen sei es ja mit Vorsicht genannt, aber rein statistisch gesehen ist das was Positives für einen Verteidiger, wenn er bei so Stat-Seiten, ne, viele Klärungen hat, weil das einfach die Note gut beeinflusst. Deswegen ja. Könnte man da debattieren natürlich, deswegen wie man da nimmt.
Würde ich da eher jetzt die Wahl zwischen Araujo oder Galán nehmen. Araujo hatte ja auch noch diese beiden wichtigen Tore gegen Granada unentschieden beschert und auch gegen Sevilla.
Genau, wollte ich auch noch ansprechen, das Sevilla-Tor natürlich, das spielt dann auch irgendwo eine Rolle, ne, so als Kicker, ne, wenn wir es bei Alaba wählen oder als Punkt nehmen, kann man schon bei Araujo auch als wichtigen Punkt. Also wenn einer ein Tor erzielt, so häufig kommt das bei Innenverteidigern nicht vor. Und wenn es auch noch wichtige Tore sind, also nicht hier das 4-0 gegen Levante at home, sondern wirklich in einem Topspiel, wie bei Alaba, ne? Führungstreffer Klassiker, oder wie bei Araujo, Ausgleich im Sanchez-Pizjuan, das sind schon super wichtige Tore, von daher.
Ja, können wir schon. Araujo. Aber wie gesagt, jetzt habt ihr mal gehört, Galán, Cabrera wären dann zumindest auf der Bank. Schauen wir mal ins Mittelfeld. Der klarste Call, den du bestimmt auch hast, ist der Vorlagenkönig. Wir reden ja bei Rayo Vallecano immer von einer Mannschaft, wo die auch primär als Einheit glänzt, wo es nicht nur der Falcao ist oder Fran Garcia, sondern alle funktionieren irgendwie, aber dann doch irgendwie einer steht noch mal ein bisschen über allen, und das ist in dem Fall eben Oscar Trejo, der mit 33 Jahren noch mal eine richtig, richtig gute Saison spielt, hat 8 Tore vorbereitet, 3 selbst erzielt, das waren zwar alles Elfmeter, aber ich glaube, ein Oscar Trejo gehört in so eine Hinrunden.
Absolut. Habe ich auch die 10 gegeben in meinem auf meiner Grafik hier. Ich habe mit Line-Up-Bilder so die Aufstellung gebastelt, und da habe ich ihm wirklich auch die 10 gegeben. Er spielt auf der 10 und er spielt auch wie ein 10er. 8 Vorlagen, absolut grandios, und auch da, du hast es gesagt, Rayo hat nicht diesen einen herausragenden Spieler, sondern es ist ein Team-Effort, die Mannschaft funktioniert grandios, aber er sticht halt wirklich so einen Ticken heraus durch seine Vorlagen. Und deswegen auch stellvertretend quasi für die ganze Mannschaft, denn er ist Stand jetzt mein einziger Rayo-Spieler. Das tut mir fast ein bisschen leid. Ich hätte da gern mehr, weil die so grandios waren. Aber eben, ja, stellvertretend für die Mannschaft, Vorlagenkönig, 8 Vorlagen, genau, bei mir auf der 10. Gesetzt.
Ja, und dann musstest du dich bestimmt zwischen zwei Betis-Spielern entscheiden, auch wie ich auch.
Stark, nicht abgesprochen, wohlgemerkt. Nee, ne? Und trotzdem weißt du, was ich da im Schilde führe.
In der vergangenen Hinrunde, da hatten wir, in der vergangenen Hinrunde, da hatten wir noch Canales drin. Dieses Mal würde ich vielleicht doch eher auf Nabi Fekir gehen, der irgendwie auch so mit die zweitmeisten Keypässe in der Liga hat, wird am dritthäufigsten gefoult, schlägt die zweitmeisten Flanken und so weiter, hat auch 7 Torbeteiligung aus 16 Partien, also ich glaube, Nabi Fekir ist da eins der Gesichter bei Betis, auch da eine gute Einheit, auch da mal Juanmi, mal Borja Iglesias und so weiter, mal Canales machen wichtige Spiele, wichtige Tore, aber Nabi vielleicht nochmal über allen, oder?
Genau, habe ich tatsächlich auch. Deswegen habe ich es ja vorhin gesagt, ich spiele 3-4-3 mit Doppel-10 und meine Doppel-10 ist eben Trecher und Fekir. Also auch da stellvertretend für ein sehr, sehr starkes Betis in der Hinrunde und in der Offensive mit einem anderen, den wir vielleicht gleich nennen werden, aber schon der absolute Schlüsselspieler, der da wirklich auch die Angriffe ins Rollen bringt, der dribbelstark ist, der abschlussstark ist, der eben Vorlagen liefert etc. Deswegen habe ich Fekir auch in meiner Mannschaft. Sind wir uns direkt auch einig. Schön.
So, dann vom Tabellenführer muss ja eigentlich auch noch ein Mittelfeldspieler rein. Da ist es eigentlich jedes Mal die Frage, Modric, Casemiro, Kroos, alle ganz gut, ganz ordentlich. Casemiro so die zweitmeisten Tackles in der Liga und so weiter. Modric immer noch magisch eigentlich. Aber irgendwie Toni Kroos, was hatte der? Auch er zweitmeiste Keypässe, 2,4 pro Partie. Die meisten Pässe natürlich, die besten Passwerte, 95%. Der Feldspieler mit den meisten langen Bälle, nur Torhüter spielen da in seiner Liga. Also Toni Kroos spielt irgendwie erfrischend auf. Seit seinem DFB-Rücktritt ist er noch mal ein bisschen besser. Jetzt in den letzten Spielen hat er ein bisschen nicht mehr Zielwasser getrunken, also gegen einige Fernschüsse daneben. Aber ich würde einen Kroos mit reinnehmen.
Auch da keine Widerrede, Herr Kern. Habe ich auch. Ich habe Toni Kroos auch in meiner...
Ist langweilig.
Ist wirklich langweilig, ne? Verdammt, wir brechen die Sendung ab. Keine Kontroverse bisher. Ja. Wirklich langweilig. Sorry, liebe Hörer, wenn ihr euch da mehr Sticheleien erhofft. Aber es ist nicht abgesprochen. Ich habe Toni Kroos gewählt.
Krass.
Weil er einfach, ne, das deutsche Uhrwerk des Madridismo, da ist das von Real Madrid da wirklich fehlerlos. Auch wichtige Tore erzielt. Hat er gegen Sevilla getroffen aus der Erinnerung? Weiß ich gar nicht. Da ging irgendjemand hat, oder war das? Schuss, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es in Erinnerung. Sehr subjektiv, wenn man nicht nachguckt, gebe ich zu, aber dass er ein wichtiger Spieler ist, ist klar, aber dass er eben auch das eine oder andere wichtige Tor erzielt hat. Und das war gegen Inter in der Champions League, weiß ich gar nicht.
Ja, egal. Das glaube ich mehr.
Für mich grandios, also die Passwerte, alles. Ne? Ohne ihn würde die Mannschaft nicht so gut funktionieren. Von daher Kroos für mich auch absolut gesetzt.
Gut, und ja, beim vierten Mittelfeldspieler, ich hätte noch so ein, zwei Namen, aber jetzt sag du ruhig mal, ich bin gespannt.
Ja, jetzt wird es ein bisschen enger, ne? Also Fekir Trecho Kroos bei mir, wie gesagt, gesetzt. Und ein Plätzchen gibt es ja noch, ne? 3-4-3. Da bin ich mir ein bisschen unentschlossen. Ich würde gern, also es gibt ein paar Spieler, die bei mir so gleich auf sind, für die gibt es alle Pro und Contra. Parejo beispielsweise hat glaube ich auch 6 Assists, spielt seinen Stiefel wieder richtig gut runter, super passsicher etc. Hat auch viele Key-Pässe, also könnte auch 9 Assists oder so haben. Da habe ich mich aber gegen ihn entschieden, weil mich Villarreal so enttäuscht hat, muss ich ehrlich sagen, weil sie einfach lange Zeit 11., 12., 10., 9. waren und einfach eine schwache Runde gespielt haben. Jetzt klar, in den letzten 4-5 Spielen ein bisschen aufgeholt, aber zu enttäuschend. Deswegen habe ich mich gegen ihn entschieden, aber gibt es valide Argumente, ihn reinzunehmen. Es gibt valide Argumente, Casemiro reinzunehmen, der wie immer super, super wichtig ist für Real Madrid. Ja. Es gibt valide Argumente, wieder Luka Modric reinzunehmen, den würde ich auch persönlich sehr gerne reinnehmen, aber es soll ja nicht nur Madridistas in dieser Mannschaft geben.
Ja. Es kommen ja noch ein paar vielleicht.
Es könnten ja noch kommen. Gavi finde ich beispielsweise grandios als Shootingstar der Saison, hat aber natürlich nicht diese statistischen Werte. Also Vorlagen, Tore, all das, so Keypässe, da fehlt ihm natürlich.
Wie bitte?
Genau, da führt er wahrscheinlich. Aber eine absolute Entdeckung der Saison als 17-Jähriger da, von daher würde ich ihn persönlich mit reinnehmen, aber da gibt es vielleicht wieder Haue von den Usern, hier Alex, Barca-Brille und so. Deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht drin und habe ein bisschen quasi ein Fragezeichen gelassen und hör mir an, was du sagst, weil ich bin unentschlossen.
Ja, ich hatte schon mal überlegt, ihn vielleicht auch in der letzten Saison noch mit reinzunehmen, weil wenn die Mannschaft Erfolg hatte, dann wurde meistens ein Name genannt. Jetzt reden wir trotzdem immer noch nur vom Tabellenachten. Aber irgendwie Carlos Soler, finde ich, spielt weiter eine ziemlich gute Saison. Wenn was geht bei Valencia, dann über ihn. Jetzt kann man sagen, 7 Tore, 2 Vorlagen ist stark gut. Unter den 7 Toren waren auch 5 Elfmeter, hat aber auch eine 100%ige Quote da. Aber irgendwie jetzt ist er, glaube ich, 25 auch geworden. Ist er irgendwie so einer der Erfolgsgaranten, vielleicht beim FC Valencia, ihn könnte man noch mit reinnehmen. Jetzt nicht ganz positionsadäquat wäre vielleicht auch Iker Muniain, der auch da irgendwie bei Bilbao wie Soler bei Valencia, wenn was geht, dann über ihn. Auch er hat irgendwie 7 Scorerpunkte schon. Aber vielleicht einigen wir uns auf Soler oder?
Nicht auf Gavi.
Ich glaube, ein Barca-Spieler ist schon ordentlich in dieser Elf.
Ja, wie gesagt, Shootingstar und so, aber nochmal, die Stats liefern es halt nicht. Also ich habe auch viele Stats gewälzt, logischerweise, da habe ich auch so leer gesehen. Bei mir gibt es immer Punktabzug, wenn einer immer nur Elfmeter macht, muss ich auch dazu geben. Deswegen übrigens, nehme ich mal vorweg, habe ich deinen geliebten Joselu auch nicht in der Mannschaft.
Ja, klar.
Weil es sind mir zu viele Elfmeter und es sind halt dann doch nur Elfmeter-Tore. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, übrigens, Atletico kommt sehr kurz bisher in unsere
Elf. Stimmt, die gibt es auch noch.
Ich nehme es vorweg, ich habe keinen Athletikspieler. Auch da könnte man natürlich argumentieren, Carrasco ist auch immer nicht schlecht, aber hat halt viel so Licht und Schatten. Ne?
Ja.
Auch da wieder, ich habe keine Wingbacks, deswegen kommt er nicht rein. Man könnte bei Rodrigo de Paul argumentieren, dass er super wichtig war, aber auch so richtig die Stats sind nicht da und Atletico hat mich auch enttäuscht, ähnlich wie Barca, deswegen Was sagen denn die Hörer? Sollen wir es an die Hörer weitergeben? Schreibt uns auf Social Media, wenn wir irgendwann die...
Das müssen wir jetzt eigentlich festlegen.
Ja, ich sage ja, wenn die Mannschaft publiziert wird und dieser eine Platz im Mittelfeld, im Vierer-Mittelfeld ist ja mit vielen Fragezeichen besetzt, könnt ihr uns gerne beschimpfen, korrigieren oder uns sagen, warum der Spieler nicht drin sein soll. hätte sollen und welcher Spieler eurer Meinung nach da den Platz verdient. Also ich bin unentschlossen. Nochmal, wir könnten auch Modric nehmen, der ist du weißt ja, der beeindruckt mich mit seinen 35, 36 jede Woche. Ja. Also ich bin super großer Modric-Bewunderer, da machst du ja gar keinen Fehler, wenn du den mit reinnimmst, wenn du ehrlich bist.
Also ihn eher als ein Gavi. Aber auch bei Modric fehlen noch so ein bisschen die Torbeteiligung. Casemiro da auch nicht ganz den offensiven Impact wie letztes Jahr, da war er ja zweitbester Scorer hinter Benzema. Also ich glaube, ich bleibe irgendwie bei Carlos Soler, weil er einfach auch sein Jahr
21. Mich stört es nicht, wie gesagt. Es gibt einfach viele Spieler, die für mich alle gute Gründe haben, aber ohne, dass der eine so herausragt. Also ja.
Würde auch gute Farbe mit reinbringen, dann hätten wir noch einen Club mehr. Offensive.
Wird, glaube ich, wieder nicht kontrovers, oder?
Ich glaube nicht. Es sind die drei Topscorer.
Ja,
der eine ist unglaublich, der andere hat einen Riesensprung gemacht und dann gibt's halt so einen kleinen Überraschungsnamen, aber auch der hat's mittlerweile verdient, da zu stehen.
Genau, also wir nennen mal die offensichtlichen, an Karim Benzema führt gar keinen Weg dran vorbei und an Vinicius Junior führt auch keinen Weg dran vorbei.
Nein.
Die beiden herausragenden Offensivspieler der ganzen Saison bisher, ohne Wenn und Aber, von daher brauchen wir jetzt hier gar nicht lang drum rumreden. Mhm. Die hatte ich natürlich, ich glaube, das waren sogar die ersten Namen auf meinem Zettel, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich habe wirklich die ersten Namen über Benzema, Vinicius, Courtois, das waren die ersten drei. Dann habe ich drumherum gebaut. Also von daher sind wir uns da einig. Und beim letzten lasse ich dir den Vortritt, weil ich glaube, wir haben auch den gleichen.
Ja, er hat jetzt im Herbst, Winter nochmal richtig groß aufgespielt. Davor haben noch andere vielleicht eher die Tore gemacht, wie Willian, wie Borja Iglesias. Aber Juanmi hat einfach auch eine richtig gute Saison. Ist mit 11 Toren der zweitbeste Torjäger, mit 13 Torbeteiligung der drittbeste Scorer hinter Vinicius und Benzema. Also warum nicht ein Juanmi da rein, so als Außenspieler, auch wenn er eher links ist wie Vinicius, aber why not?
Habe ich auch.
Oder jetzt auch Spieler des Monats Dezember
ausgezeichnet. Ja, habe ich tatsächlich auch. Ich sage, es ist zu wenig Kontroversen in dieser Folge. Juanmi habe ich tatsächlich auch. Hat auch Barca abgeschossen, ne, beim 1-0. Also auch ein wichtiges Tor.
Stimmt.
Davor ein Hattrick geschossen. Ich glaube, den einzigen Hattrick der Saison bisher. Oder gab es seitdem
Asensio noch einen? Gegen Mallorca und ich glaube, einen gab es noch.
Ja, kann sein. Ne? Auf jeden Fall vorne, also der ist aber trotzdem bei mir nicht so gesetzt wie alle anderen. Denn es gibt beispielsweise gute Gründe. Wie gesagt, Rossellu hast du ja genannt, aber da waren mir dann zu viele Elfmeter dabei.
Es sind aber nur vier. Er hat aber 62% seiner Tore seiner Mannschaft erzielt. Das ist extrem beachtlich. Deswegen sage ich ja, der muss im Sommer gehen. Mein Tipp bleibt Atletico. Aber gut, du bist
dran. Aber deswegen sage ich ja, gibt gute Gründe, auch ihn zu nehmen. Ne? Ja. Mir sind es zu viele Elfmeter, aber wenn unsere User schreiben, warum nicht Rossellu, völlig valider Punkt. Ja. Aspas ist nach wie vor die Lebensversicherung. Hat ja auch schon wieder 10 Tore geschossen, weil er gestern doppelt getroffen hat. 10 Tore, 2 Vorlagen.
Und also den kannst du 3-3 gegen Barca.
Genau, Wahnsinn. Genau, gegen Barca Schlüsseltor geschossen. Also den kannst du immer nehmen. Das ist auch auf der Bank quasi sitzt der mit Einsatzchancen. Und natürlich kannst du auch Memphis nehmen. Sollte man, finde ich, auch nicht vergessen. 8 Tore als Neuzugang in diesem wackeligen, schwachen Barca. Das, Trainerwechsel hatte, Probleme hatte ohne Ende. Die 8 Tore waren schon auch super, super wichtig. Sehr wichtige Tore natürlich geschossen. Ne? Siegtreffer gegen Espanyol, auch wenn es natürlich nur ein Elfmeter war, da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen, aber wichtiges Tor ist wichtiges Tor. Villarreal getroffen, ne? In der 87. Siegtreffer erzielt. Also für Memphis gibt es auch viele gute Gründe. Ich bin da natürlich ein bisschen zu kritisch manchmal, dass ich in manchen Spielen mir einfach noch mehr von ihm erhofft habe. Also auch den spielerisch. Kalis
hat das verbockt und so einen Elfmeter verschossen.
Auch. Genau, genau. Ja.
Aber als Neuzugang trotzdem
eher. Genau, also auch den kann man nennen. Ne? Von daher, da gibt es viele. Ich habe mich, wie gesagt, vorhin für Juanmi entschieden, auch um Betis da ein bisschen zu representen, weil er so eine absolute Überraschung ist. Aber die anderen drei genannten könnte man genauso gut wählen.
Ja. Raúl de Tomás muss man auch noch erwähnen. Der ist der Spieler, der die meisten Schüsse abgibt in der Liga, durchschnittlich 3,5 pro Partie.
Und aber 9 Tore auch. Musst du für Espanyol ja auch erstmal schießen. Also auch den kannst du problemlos, finde ich, aufstellen. Ja. Also viele valide Namen.
Guedes hatte ich sogar noch überlegt, weil der jetzt auch nochmal im Winter noch so ein paar Traumtore Golassos rausgehauen hat für Valencia, Guedes. Aber es können halt nur 11 sein. Und dann wären das jetzt, wenn wir uns da so geeinigt haben, Courtois natürlich, dann Koundé, dann kommt dann Alaba-Call statt mein Militao-Call, dann kommt in Anführungszeichen eher Araujo, stimme ich zu, als Galan. Im Mittelfeld eben Soler und Kroos auf der 8-Doppel-6, wie auch immer, und eher weiter vorne Fekir und Trejo und vorne dann Juanmi, Benzema, Vinicius. Das ist doch ganz nett.
Das ist ganz nett, oder? Ich glaube, das ist eine faire 11, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte tatsächlich gar keinen Barca-Spieler auf meinem, also ich habe es ja vorgezeichnet auf diesem Lineup-Builder-Tool. Ich hatte gar keinen Barca-Spieler. bin jetzt quasi froh, dass wir sogar Rauchen mit reingenommen haben. Aber ich, ja.
Dafür habe ich meinen Solaire reinbekommen und du nicht deinen
Garten. Nee, also. Wie gesagt, es ist absolut fair. Denke, ist eine schöne. Passt. Repräsentiert schön hier La Liga, wo Atletico und Barca auch irgendwo enttäuscht haben, wo Betis überrascht hat, wo Rayo überrascht hat. Ja. Und dementsprechend sieht man auch die Spieler da abgebildet. Also finde ich eine gute Elf.
Muy bien, okay. Dann, da kommt, machen wir natürlich noch die Grafik. Nur nochmal zur Erinnerung, das Team der Saison, vergangene Saison waren Oblak, Trippier, Savic, Koundé, Llorente, Casemiro, Kroos und Gerard Moreno, Suarez, Benzema. Also zumindest Benzema, Kroos, Koundé haben überlebt. Ansonsten jetzt Gerard Moreno auch ähnlich wie heißt er? Mittelfeldspieler von Villarreal, Parejo. Leidet halt leider daran, dass Villarreal keine gute Hinserie gespielt hat. Auch da jetzt nicht dabei. Ja, dann redet man noch über so die besten Neuzugänge, aber es ist ja dann jetzt auch eigentlich klar, wenn David Alaba da in der Hinrundenauswahl ist, dann muss man vielleicht eher ihn erwähnen, weil er auch so schnell integriert ist. Er sorgt so ein bisschen auch, finde ich, für neue Stimmung in der Mannschaft, ist irgendwie da ein großer Kommunikator. Gab so die ersten 2, 3, 4, 5 Spiele, gab's noch Wackler mit dem Militao in der Abstimmung auch, aber mittlerweile ist da Real Madrid auch auf einem sehr guten Wege. Sie ergänzen sich auch gut. Alaba ist der Linksfuß, Militao der Rechtsfuß. Das waren jetzt Ramos und Varane waren da auch beide Rechtsfüße. Also es gibt viele Gründe zu sagen, dass das die Abwehr der Zukunft ist bei Real Madrid und sorgt einfach für frischen Wind, auch so mit seinen Freistoßstärken im Klassiko, einfach Dribbling nach vorne, Abschluss suchen. Also da hat er vielleicht mit am meisten für Furore gesorgt, so von den anderen Neuzugängen. Aber man muss auch andere erwähnen. Wen hast du so?
Genau, ich habe 3 Spieler, die ich nennen möchte als Neuzugang der Saison. Der offensichtlichste ist Alaba, du hast ihn genannt. Der ist Top 1 A quasi, Top 1 A mit Stern ist bei mir tatsächlich Arnaud Danjuma. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Zettel hast von Villarreal. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Muss dazu sagen, auch in der Champions League spielt so ein bisschen mit rein.
Ja.
Wirklich für mich eine Entdeckung. Typischer Villarreal-Spieler fast schon, ne? Mit Speed über die Außen, abschlussstark, torgefährlich, gibt da Vollgas, toller Winger. Nur 12 Spiele in der Liga, ein bisschen wenig, aber 5 Tore, 2 Vorlagen bei diesem schwachen Villarreal, finde ich klasse. Kam, glaube ich, aus, wo kam er? Bournemouth, wo kam er her? Weiß ich schon gar nicht mehr.
Bournemouth, ja.
Ja, hat auch ein bisschen Geld gekostet, logischerweise. Mhm. 23 Millionen, glaube ich. Mhm. Also, hat was gekostet, dementsprechend ist er natürlich auch ein bisschen im Fokus, aber hat mich sehr überzeugt. Und dann natürlich Nummer 3 ist, du hast ihn schon genannt, beim Team der Saison, der Kollege Galan.
Javi Galan, ja.
Genau.
Kam von Huesca, ne?
Genau, kam für Huesca für Kleingeld, irgendwie 3, 4, 5 Millionen, irgendwie sowas, hat sich da absolut gut eingefunden bei Celta. Mhm. Wie gesagt, Celta spielt natürlich eine enttäuschende Runde für ihre Verhältnisse, lange im Abstiegskampf, jetzt sind sie halbwegs immerhin 11., 10., irgendwie sowas. Mhm. Aber er sticht da gut heraus. Das sind so meine 3 Entdeckungen. Ja. Und okay, die 4. ist natürlich Memphis, wenig überraschend. Aber ich würde mich da einfach für Alaba, Danjuma und Galan ein bisschen entscheiden wollen.
Ist fair. Tote haben es da ja schwierig genannt zu werden, aber hier möchte ich nur nochmal Rui Silva und eben Matthias Di Tudo erwähnen, die da eben auch ganz gute Elfmeter-Killer teilweise sind, viele weiße Westen gesammelt haben, aber ja, Alaba, Danjuma, Galan hätte ich auch mal, könnt auch überlegen, noch Rafa Mir funktioniert auch, hat gleich funktioniert beim FC Sevilla, aber jetzt auch seit ein paar Wochen, glaube ich, nicht mehr getroffen. Montiel funktioniert auf der linken Seite beim FC Sevilla. Falcao hatte einen sensationellen Saisonstart, aber jetzt auch, glaube ich, seit Oktober nicht mehr getroffen. Ja, ist eben dann doch auch ein bisschen die Euphorie verflogen, das Alter, vielleicht merkt man, Memphis hat auf jeden Fall seinen Impact, also würde ich auch sagen, eher ein guter als ein schlechter Neuzugang, wohingegen jetzt andere Namen, wie so, ich fand jetzt Depaul, hatte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet, Cunha war ja ein bisschen klar, dass der es vielleicht ein bisschen schwierig haben wird, hat schon auch seine Tore gemacht, aber ist mir nicht so prägnant, Elche hatte ja einiges los im Sommer, aber so Pastore, Mascarell, Elche ist für mich immer noch, ich kann da wenig zu sagen, weil die einfach so fast langweilig sind, so unprägnant. Aber ja, Alaba, Danjuma und Javi Galan.
Mal gucken, machen wir sowas eigentlich? Transfer der Rückrunde? Weil da habe ich jetzt schon Ferran Torres auf dem Zettel. Sollte er denn registriert werden?
Sollte er denn spielen?
Werde ich ihn im Auge behalten für unseren Podcast.
Ja, wobei interessant könnte, glaube ich, auch sein, Rafinha für Real Sociedad. Das war also der erste Transfer, der offiziell wurde.
Ja, darüber freue ich mich persönlich, weil Ja, ich fand, Barca hat ihn schlecht behandelt, führt jetzt natürlich zu weit, das jetzt auszuführen, aber dann bei PSG völlig überraschend, natürlich keine Rolle gespielt in diesem Star-Ensemble, ne? Wo soll er da spielen? Und deswegen freue ich mich persönlich für ihn in La Liga wiederzusehen, auch bei einem guten Club, ne? Schön, Real Sociedad bei einer Mannschaft, wo er Europa League, Champions League Ambitionen hat, tut der Mannschaft auch gut, weil paar Mal schon angesprochen, die sind in der Breite überhaupt nicht gut besetzt und auf David Silva mit seinen was 35 Jahren kannst du dich nicht mehr Woche für Woche alle drei Tage verlassen. Ja. Sprich, da hast du einfach einen Mann, ne, der diese Rolle spielen kann. Also freue ich mich persönlich sehr und werde wirklich ein Auge auf Rafinha haben in der Rückrunde.
Gut. Das Thema Absteiger hat man schon ausführlich in der vergangenen Folge. Da noch mal unsere Prognosen. Wir hatten uns ja beide darauf geeinigt, ja, Getafe schafft das, merkt man jetzt unter Kiki Sanchez Flores. Wir haben auch noch Hoffnung bei Levante, weil die sich im Winter auch nochmal verstärken können, weil die einfach diesen Break vielleicht auch brauchen und dann Rückrunde, neuer Wind, jetzt fangen wir nochmal bei Null an. Wir glauben, die schaffen das. Wir haben auch gesagt, beide Alavés schafft's. Und dann sind unsere Prognosen, jetzt korrigiere mich, falls ich falsch liege. Du hast gesagt Cadiz, Mallorca, ach nee, und Alavés hast du auch gesagt, ne?
Ja, das war ja vor dem Trainerwechsel, das ist ja genau das. Das war nicht abzusehen, dass die Mendy lieber holen. Deswegen ändere ich jetzt quasi zwei Wochen später ein bisschen meine Meinung. Ich glaube, mit Mendy lieber kann Alavés das echt schaffen. Das ist wirklich der richtige Mann. Und ich finde auch grundsätzlich, die Mannschaft kann schon 17. werden mit hier, keine Ahnung, gefühlt 11 Unentschieden aus den nächsten 17 Spielen oder so, weißt du? Und dann halt ab und zu ein 1-0. Also die, bei Cardiff sehe ich schwarz, weil mit ihrem Fußball, die werden auch den Trainer, glaube ich, nicht entlassen. Die halten an Cervera fest und die werden weiter mit ihren 20%, 30% Ballbesitz und 60% Passquote. Und das wird nicht gut gehen, das glaube ich einfach nicht. Elche ist spielerisch, du magst sie nicht. Ich finde, die haben spielerisch mit dem Pastoris dieser Welt und vorne Benedetto und so mehr Klasse als die anderen Absteiger auch im Sturm. Mehr Klasse sollte Levante haben, aber die müssen einfach mal gewinnen. Von daher, ja, nachdem ich Mallorca gestern gesehen habe gegen Barca, wenn du gegen das 15 Ausfälle Barca nur eine Torchance zustande bringst, nämlich diese Monsterchance in der 90. Ne, nach Flanke und ansonsten offensiv war das ja gar nichts von Mallorca. Also das war so dermaßen schwach. Gehe ich jetzt auf Mallorca, ich gehe auf Cadiz und der Letzte wird dann ja, vielleicht Levante, wenn sie es nicht schaffen, da ein paar Punkte zu holen. Ich würde natürlich sehr gerne Getafe sagen, aber die haben jetzt hier einen starken Lauf und daher fürchte ich, die werden es schaffen.
Okay.
Also es spielt sich aus zwischen der letzte Platz zwischen Levante, Alavés, Elche, Getafe.
Ja, gut, aber du legst dich fest. Oder
jetzt bei zwei lege ich mich fest.
Ja, Cadiz, Mallorca und Levante, sag mal, sagst du. Und ich sag eben Cadiz, Mallorca und Elche. Wie gesagt, die Mannschaft mit den wenigsten Schüssen, irgendwie die Neuzugänge, ja, ist ganz nett, aber irgendwie auch Lucas Perez nicht voll eingeschlagen. Ich sehe da keine klare Philosophie, nicht diese extra Motivation, wenn es gegen große Mannschaften geht. Jetzt gegen Barca haben sie auch verloren, also nee, Elche gehört für mich nicht in die erste Liga und das wird mittlerweile vielleicht ein was Persönliches irgendwie, aber ich glaube, Cadiz, Elche, Mallorca sind da meine Tipps als Absteiger.
Puh, okay. Volle Folge,
Herr Kern. Volle Folge, Hashtag zum neuen Jahr. Ich glaube, damit könnt ihr ganz gut leben, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, mit dem, was wir jetzt hier so zusammengestellt haben an Team der Hinrunde und so weiter. Jetzt ist natürlich noch Montagabend, gibt's noch drei Spiele, dann haben wir Copa del Rey vor uns. Ja, Real Madrid, Revanche gegen Alcoyano oder nächste Blamage. Barca trifft auf Linares, Atletico auf Rayo Majadahonda und Athletic hatte das größte Losglück, die treffen auf den einzigen verbliebenen Viertligisten, das ist Atletico Mancha Real. Da geht's rund, dann ist ja nächste Woche, 12. Januar, geht's in der Supercopa los. Jetzt haben wir noch am Wochenende den 20. Spieltag und so weiter und so fort. Dann hört er auch danach wieder Tiki-Taka, aber mit der Folge, glaube ich, seid ihr erstmal, ist der Tiki-Taka-Akku wieder voll.
So schaut's aus. bleibt mir doch zum Abschluss der Hinweis, wir haben ja Fragen vorgelesen vom einen oder anderen Supporter von uns. Ihr könnt natürlich auch Supporter, Patreon werden unter patreon.com/tiki-taka-podcast. Link wie immer in der Bio von uns, in eurem Podcatcher eurer Wahl, da könnt ihr das mal auschecken. Gibt's auch unsere Sonderfolge, die an Weihnachten frisch, schön eingepackt unterm Weihnachtsbaum lag. Die empfehle ich jedem, der sie noch nicht gehört hat, also an unsere Patrons und natürlich jedem, der noch nicht Patron ist, dass er Patron wird, damit er sich die anhört. Denn wir hatten ein wunderschönes Quiz am Ende, das hat mir so viel Spaß gemacht. Hört euch das wirklich an. Und natürlich die Leserfragen wurden beantwortet, also die Hörerfragen, Leser, falsches Wort, die Hörerfragen wurden beantwortet, sprich, ne, wer Patreon wird, darf dann exklusiv auch Fragen stellen, entweder für die Sonderfolge oder für jede Folge. Von daher ja, einiges dabei. Mhm. War eine coole Folge, ne? Also auf jeden Fall nochmal der Hörtipp an dieser Stelle.
Hat sich gelohnt. Ja. Gut, liebe Leute, dann weiter ein nochmal gesundes neues Jahr. Kommt gut weiter rein in das neue Jahr. Alles Gute, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich war der Nils, du warst der Alex. A la Madrid.
Hasta la próxima. Ciao, ciao. Ciao.